Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Als im Sommer 2014 der Sturm des Islamischen Staats über den Norden des Irak hinwegfegte, hat es die ethnisch-religiöse Minderheit der Jesiden besonders hart getroffen. Tausende von Jesiden wurden durch die Terrormiliz getötet, viele weitere, darunter vor allem Frauen, verschleppt und sind bis heute nicht aufgetaucht. Die Vereinten Nationen kamen schnell zu dem Schluss, dass die Verbrechen des IS auf die Vernichtung des Jesidentums zielten und somit den Tatbestand des Genozids erfüllen. Doch bisher wurde noch kein IS-Kämpfer wegen Völkermordes angeklagt. Die Ungewissheit über die Zukunft der Jesiden in ihrer angestammten Heimat bleibt. Jetzt wird Papst Franziskus den Irak besuchen. Ein Besuch, der natürlich nicht nur pastoraler Art ist, sondern auch eine politische Dimension hat. Darüber möchte ich heute sprechen mit Irfan Ortaç. Er ist Vorsitzender des Zentralrats der Jesiden in Deutschland. Guten Morgen, Herr Ortaç.
Ihnen auch einen wunderschönen guten Morgen, Herr Niggewöhner.
Ja, Herr Dr. Ortaç, ich habe es in der Anmoderation angekündigt. Der Papstbesuch, der wird nicht nur für die Christen des Landes wichtig sein, er hat eine Bedeutung weit darüber hinaus. Was erwarten eigentlich die Jesiden vom Papstbesuch?
Um ehrlich zu sein, wir erwarten von diesem Besuch ganze Menge. Weil der Papstbesuch, gerade das in solchen Zeiten stattfindet, ist es, glaube ich, nicht nur für uns wichtig, sondern scheint auch für den Papst selber auch wichtig zu sein, wenn er diese Risiken eingeht, weil dadurch zeigt er, dass es nicht nur ein Pastoralbesuch ist im Irak, dass er dort Christen besucht, sondern dass ihm die Zukunft dieses Landes wichtig ist. Und wir erwarten, dass die Öffentlichkeit auch wieder auf die Situation der Jesiden wieder aufmerksam wird, auf die schlimme Situation und den aktuellen Zustand, in der sie sich momentan befinden.
Wenn wir mal zurückblicken, da hat bereits im Jahr 2018 eine 10-köpfige Delegation jesidischer Akademiker aus Deutschland Papst Franziskus in Rom besucht. Die Delegation hat mit dem Papst über die Situation gesprochen. Hat der Papst Verständnis für die Jesiden gezeigt? Weiß er, wenn er dorthin reist, wie die Lage ist?
Papst Franziskus hat sich nicht nur bei diesem Fall sich für die Jesiden interessiert, sondern Papst Franziskus zeigt sich immer wieder besorgt über die Situation meiner Glaubensbrüder und Glaubensschwester seit 2014. Papst Franziskus hat Babaschech, den ehemaligen Babaschech, empfangen, den Mide empfangen. Papst Franziskus hat die Nadia Murad empfangen. Und Papst Franziskus hat übrigens bei seinem Irak-Besuch hat er ausdrücklich darauf bestanden, auch Jesiden zu treffen.
Wird er denn das Schicksal der Jesiden auch mit Worten ansprechen? Was glauben Sie?
Das weiß ich nicht. Das hoffe ich, dass er die Situation auch anspricht. Aber viel wichtiger ist, dass im Nachgang genau das besprochen wird.
Papst Franziskus will auch zwischen Schiiten und Sunniten vermitteln, also den beiden größten Glaubensgruppen im Land. Ist das aus Ihrer Sicht der Schlüssel für Frieden im Irak?
Es ist wichtig, ja, aber es ist nicht der alleinige Schlüssel zum Frieden. Zum einen, es ist sehr erfreulich, dass Papst Franziskus nicht nur Schiiten, Sunniten, Jesiden trifft, sondern vielmehr auch viele verschiedene christliche Konfessionen, Kirchen. Dort trifft insbesondere die syrisch-orthodoxe Kirche und nicht nur die Chaldäer, sondern auch viele andere Kirchen auch. Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass der Irak, so wie sie ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden heterogen war, bleibt. Das ist doch das Entscheidende. Und nicht, ob die Schiiten und Sunniten sich friedlich einigen, sondern entscheidend ist, mit Schiiten, mit Sunniten, mit Christen, mit Jesiden und mit vielen, vielen KKIs und Baha'is und Zarathustra und alle anderen Minderheiten, religiöse, ethnische Minderheiten, die in diesem Land gelebt haben, soll es auch weiterhin in den nächsten 100.000 oder was weiß ich, wie auch immer sein soll und bleiben muss.
Sprechen wir mal über die Lage im Land. Der Islamische Staat ist militärisch besiegt, aber ist damit auch die Ideologie, die dahinter steht, verschwunden?
Definitiv nicht. Das ist auch das, was wir immer wieder thematisieren wollen. Weil der Islamische Staat ist nicht nur einfach so aus heiterem Himmel entstanden, sondern der Islamische Staat ist ein Produkt einer Entwicklung gewesen. Und ja, der Islamische Staat scheint militärisch besiegt zu sein, aber der Islamische Staat ist noch nicht ideologisch besiegt. Und hier gilt es, dass wir daran setzen, dass diese Ideologie, diese gefährliche Ideologie, die dafür verantwortlich war, dass hunderte, tausende Menschen getötet wurden, aber hunderttausende, ja sogar Millionen Menschen vertrieben wurden, dass diese Ideologie besiegt wird. Das ist doch das Entscheidende hier in diesem Zusammenhang.
Ja, Sie haben die Vertreibung schon angesprochen. Und ein anderer Effekt, der natürlich der IS hatte, war die Auswanderung, die jetzt sicherlich auch bei der Papstreise ein Thema sein wird. Die christliche Minderheit ist davon sehr stark betroffen. Ist das bei den Jesiden ähnlich?
Ja, es ist natürlich ist die Auswanderung sehr, sehr stark. Aber da haben Sie vollkommen recht, bei der christlichen Minderheit ist es noch stärker ausgeprägt. Weil bei christlichen Minderheiten war es dann auch so, dass Push- und Put-Faktoren eine Rolle gespielt haben. Während bestimmte Akteure, die Christen und Christen abschieben, quasi dafür sorgen, dass sie das Land verlassen, gibt es andere Akteure, leider Gottes, die sie dann ziehen aus diesem Land. Und deswegen war die Auswanderung oder diese Gruppe stärker betroffen als bei den Jesiden. Bei den Jesiden ist es dann bis jetzt so, dass es nur abschiebende Akteure dann existieren.
Kann man sagen, je mehr Christen, je mehr Jesiden auswandern, desto größer wird der Druck auf die immer kleiner werdende Herde? Ist das so eine Gleichung, die man aufmachen kann?
Ja, definitiv. So einfach, wie es auch klingt, so dramatisch ist es leider auch so. Je weniger Menschen dort in dem Land bleiben, umso weniger haben sie Schutz vor Angriffen. Im Übrigen auch deswegen ist es für mich wichtig, dass warum dieses Land heterogen bleiben muss. Die Minderheiten, auch wenn sie unterschiedliche Religionen angehört haben oder unterschiedliche Ethnien angehört haben, haben sich gegenseitig auch geschützt. Und die einzelnen Minderheiten für sich genommen waren sehr kleine, aber zusammengenommen waren es doch eine gewisse Stärke, Kraft, die sich dann gegenseitig in diesem Land beschützt haben. Und mit der Auswanderung ist es dann so, dass die Menschen, die dort aus idealistischen Gründen in ihrem Land bleiben wollen, und gerne bleiben wollen. Das ist nämlich die Appell, die sie an uns immer wieder richten, dass sie gerne in diesem Land bleiben. Für die existiert immer weniger Schutz, wenn wir nicht reagieren.
Welchen Gefahren sind die Bleibenden denn ausgesetzt? Wie sieht denn so eine Drucksituation im Alltag aus?
Also im Alltagsleben ist es dann so, dass es zum Beispiel, wenn es dann eine kleinere Gruppe gibt, dann ist es dann so, dass sie gezwungen sind, mit der Mehrheitsgesellschaft Geschäfte zu machen. Das heißt, sie werden dann diskriminiert im Alltagsleben, was es jetzt momentan sowieso schon gang und gäbe war. Aber das wird dann noch stärker werden, weil noch waren sie eine größere Minderheit, hätte ich mal fast gesagt, zusammengenommen war fast eine Mehrheit. Und sie konnten dann untereinander auch Geschäfte machen, sie konnten untereinander ihr Alltagsleben leben. Und wenn sie kleiner werden, dann ist das nicht mehr gegeben. Das heißt, sie sind dann gezwungen, mit der Mehrheitsgesellschaft quasi auszukommen. Was ist das mal per se nicht schlecht ist, wenn sie natürlich nicht diskriminiert werden würden.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, das Weltkirchenmagazin von Kirche in Not.
Heute am zweiten Fastensonntag mit Musik von Antonio Vivaldi. Sie hörten das Allegro aus dem Konzert für Mandoline, Streicher und Basso Continuo in C-Dur. In einer Aufnahme aus dem Jahr 1969 unter der Leitung von Claudio Schimone war Bonifacio Bianchi der Solist. Unser Thema heute ist der Papstbesuch im Irak ab dem 5. März. Es wird ein Ereignis sein mit großer Bedeutung für das ganze Land, besonders natürlich für die Christen. Aber auch andere religiöse Minderheiten haben große Hoffnungen in diese Visite. Und dazu zählen die Jesiden. Über ihre Erwartungen und aktuellen Sorgen habe ich gesprochen mit Dr. Irfan Ortaç, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Jesiden in Deutschland. Kirche in Not bemüht sich ja unter anderem darum, dass die ausgewanderten Christen wieder eine Chance haben, in ihre Heimat zurückzukehren. Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil viele, die zum Beispiel gut ausgebildet sind und dann in ihrer neuen Heimat schon sich beruflich etwas aufgebaut haben, nicht so leicht wieder zurückgehen. Ist das bei den Jesiden ein ähnliches Phänomen und können Sie als Zentralrat der Jesiden etwas tun, um Heimkehr zu ermöglichen?
Ja, wissen Sie, ich meine, es ist erstmal immer so einfach zu sagen, zu den Menschen zu sagen, bleib in deinem Land oder bau dein Land auf. Wir dürfen es nicht vergessen, dass jeder dieser Menschen natürlich erstmal in erster Linie daran interessiert ist, sein eigenes Leben zu schützen und das Leben seiner Kinder zu schützen. Was jeder von uns das auch machen würde. Und entscheidend ist, wenn wir sie auffordern, dort zu bleiben, dann hilft es nicht nur, ein Haus zu bauen oder ihm, was weiß ich, einen wasserdichten Zelt zu beschaffen, sondern viel wichtiger ist es, dass wir dafür sorgen, dass diese Menschen in Würde in ihrem Land leben können und ja, von dem leben können, was sie auch gelernt haben. Das heißt, wenn ein gut ausgebildeter Christ oder eine gut ausgebildete Jeside oder Jesiden oder Christin dort ein Leben sich vorstellen kann im Irak, einen Job hat, mit dem auch er sein Lebensunterhalt leisten kann, dann werden diese Menschen auch dort bleiben, zweifelsohne. Denn wer verlässt gerne seine Heimat? Entscheidend ist es dann, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, in Würde in ihrer Heimat zu leben.
Sie sprechen von Würde. Dazu gehört dieser wirtschaftliche Aspekt. Was fehlt denn noch? Ist die rechtliche Situation denn gesichert genug? Oder?
Nein, definitiv nicht. Ja, die rechtliche Situation ist es auch nicht gesichert, weil in der Verfassung des Irak zum Beispiel, wenn wir damit kommen, in der Verfassung des Iraks Artikel 2 wird festgelegt, dass keine Entscheidung getroffen werden kann, die in der Scharia widerspricht. Bedeutet, dass alle Entscheidungen, die dort getroffen werden müssen, mit dem Scharia kompatibel sein müssen. Also mit anderen Worten, das ist eine Scharia-Staat. Das ist zum Beispiel ein Punkt, um das mit einem Beispiel klarzustellen. Wenn ein Christ zum Islam konvertiert, aus welchen Gründen auch immer, dann sind das automatisch, seine Kinder ebenfalls müssen zum Islam konvertieren, gemäß der Scharia, und muss auch seine Frau zum Islam konvertieren. Umgekehrt ist es genauso, wenn eine Frau zum Islam konvertiert, müssen ihre Kinder ebenfalls mit zum Islam konvertieren. Also das ist etwas, was den Leuten noch zusätzliche Stress und Angst verursacht natürlich.
Sprechen wir mal über die Lage der Jesiden in ihrem Siedlungsgebiet. Wie ist die jetzt? Also das Schicksal der Jesiden wurde ja bekannt, vor allen Dingen dadurch, dass sehr viele Menschen getötet wurden, aber auch sehr viele verschleppt wurden. Haben Sie noch immer Vermisste?
Ja, wir haben noch immer Vermisste. Wir haben bis jetzt immer noch 2800 Vermisste, Verschollene, die wir nicht finden. Wir finden immer wieder Einzelne sporadisch, aber wir haben in der Tat fast über 2800 Vermisste. Wie ist die Situation dort ganz aktuell? ja, die Jesiden, so sehr sie auch in ihre Heimat gerne zurückkehren wollen, ist es dann auch so, dass sie noch immer noch in IDP-Camps wohnen, in den Zelten wohnen, Zelten, die nicht gesichert sind, Zelten, in denen im Winter sehr kalt ist und im Sommer sehr warm ist. Und ja, und die Situation ist es wirklich nicht optimistisch. Die Menschen haben keine Perspektiven. Es gab 2020 innerhalb von wenigen Wochen 11 Selbstmorde, also Suizidtötungen. Vor allem junge Menschen waren das, junge Frauen, weil sie keine Perspektive für sich finden, sehen können. Und das ist natürlich eine Situation, die dringend geändert werden muss.
Kehren wir zurück zum Papstbesuch. Da gab es im vergangenen Jahr einige ermutigende Gesten gegenüber den Christen vor allen Dingen. So wurde zum Beispiel ein Gesetz verabschiedet, das den Weihnachtstag zu einem jährlichen Nationalfeiertag macht. Und Präsident Barham Salih sagte, die Christen seien ein großer und wichtiger Teil des irakischen Volkes, also sehr freundliche Worte. Und auch ein populärer und mächtiger schiitischer Geistlicher will sich für die Eigentumsrechte von Christen einsetzen. Das alles war in der Presse zu lesen. Sind das aus Ihrer Sicht Gastgeschenke für den Papst während seines Besuches? Oder steckt dahinter ein wirkliches Bemühen um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung?
Ich hoffe es nicht, dass es nur ein Gastgeschenk ist. Ich hoffe es wirklich, dass die Politiker, ob es jetzt sunnitisch oder schiitisch ist, ob es Araber sind oder Kurden sind, eine andere Denkweise jetzt sich aneignen. Ich hoffe wirklich, dass sie es erkennen, dass die Diversität dieses Landes für sie ein Reichtum ist. Ich hoffe, dass die Vielfalt Irak bis jetzt Irak so wunderschön gemacht hat. Das ist das, was ich von schiitischen, kurdischen, muslimischen Politikerinnen und Politikern erwarte. Ich habe allerdings meine Bedenken, ob das auch wirklich so gewollt ist. Weil eine wahre Politik muss im Dienste eines Volkes sein, im Dienste der Menschen sein. Und vor allem erfolgreiche Politik misst man ja an den Taten und nicht an den Worten. Das ist doch das, was Barham Saleh, der Präsident, für sich im Prinzip verinnerlichen sollte. Der muss sich mal fragen, wie viele Millionen, wie viele Tausend Christen und Christen seit 2003 den Irak verlassen haben. Der muss sich fragen, wie können diese Christinnen und Christen wieder zurückkehren? Weil so schön es sich auch anhört, dass Weihnachten ein nationaler Feiertag, ein zusätzlicher Feiertag wird, dass man nicht mehr arbeitet. So ist es aber auch, sich Taten zu überlegen, wie man diese Christen und Christen im Land behält. Weil was will ich mit einem Land, wo es nur noch für die Historiker von Notwendigkeit ist, dass sie dann irgendwann mal berichten, in diesem Land haben mal Christen gelebt. Ich hoffe, dass es nie dazu kommen soll und wird, dass es quasi nur die Historiker sich mit Irak beschäftigen, dass hier im Irak irgendwann mal auch Christen und Christen gelebt haben, sondern seit 1800 Jahren leben im Irak Christen und Christen. Und Präsident Barham Saleh und andere Politikerinnen und Politiker sollen sich Gedanken machen, wie die nächsten 1000 Jahre weiterhin Christen und Christen in diesem Land leben. Es ist nicht damit gedient, dass man dort eine Deko schafft, eine Dekoration schafft, dass man quasi eine Kirche baut oder eine bestehende Kirche schöner macht für etwas, was es eigentlich nicht mehr existiert. Dann bin ich, und ich glaube, ich rede auch im Namen von vielen Christen und Christen im Irak, auch wenn ich selber keine Christ bin, dann lieber eine schlecht sanierte Kirche und dafür eine lebendige Kirche, anstatt eine gut renovierte, sanierte Kirche, und da, wo es dann keine Christen und Christen mehr leben.
Weltkirche aktuell, heute mit dem Thema Papstbesuch im Irak. Was kann er bringen für die Christen und andere Minderheiten? Diese Frage stellen wir uns heute. Mein Gesprächsgast ist Irfan Ortaç, der Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden in Deutschland. Herr Ortaç, sprechen wir noch über Ihre Arbeit als Zentralrat der Jesiden. Sie setzen sich natürlich sehr stark für Ihre Landsleute ein im Irak. Wie gehen Sie dabei vor? Haben Sie beispielsweise Ansprechpartner in der Politik hierzulande?
Ja, gewiss. Selbstverständlich haben wir ja Ansprechpartner. Und unser Job, unsere Arbeit ist wirklich nicht einfach. Weil wir müssen erstmal ein Leben hier in Deutschland organisieren, weil wir sind ein Zentralrat der Jesiden und Jesiden in Deutschland. Das heißt, es leben in Deutschland über 230.000 Jesiden und Jesiden. Das heißt, auch sie haben ihre Probleme, sie haben ja auch ihre Bedürfnisse, die wir zu befriedigen versuchen. Andersrum müssen wir uns natürlich für unsere Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in anderen Ländern einsetzen, wie zum Beispiel im Irak. Und wir schaffen dadurch natürlich, wir sensibilisieren die Politik und wir sensibilisieren die Öffentlichkeit, so wie es eben gerade. Und das ist unser Job, dass wir auf die Situation hinweisen und wir versuchen, dass das Leben der Jesiden und Jesiden im Irak erträglicher wird.
Stehen Sie auch in Kontakt zu kirchlichen Vertretern?
Ja, selbstverständlich. Also wir stehen auch in guten Kontakten, nicht nur zu Kirchen, sondern auch zu Jüdinnen und Juden, zu auch Musliminnen und Muslime. Also ich möchte hier ausdrücklich sagen, dass viele Kirchen, also sowohl katholische wie auch evangelische Kirche, viele jüdische Gemeinden in Deutschland, aber auch außerhalb Deutschland und auch viele Musliminnen und Muslime Verständnis für unsere Situation haben, auch wenn es nur Einzelpersonen sind. Ja. Aber das ist immerhin was.
Bis zum Sommer 2014 kann man sagen, war das Jesidentum hier in Deutschland viel zu wenig bekannt. Das änderte sich eben durch die Terrormiliz Islamischer Staat, die dort einen Völkermord im Nordirak an den Jesiden verübte, und die Jesidin Nadia Murad, sie hat diesem Menschheitsverbrechen ein Gesicht verliehen. Sie wurde selbst entführt, vergewaltigt, versklavt und gefoltert. Und sie erhielt 2018 für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Waffe im Krieg den Friedensnobelpreis, was das, was die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit natürlich noch enorm gesteigert hat. Hat denn auch dieser Friedensnobelpreis für Nadia Murad dabei geholfen, insgesamt mehr Gehör zu finden, wirklich mit konkreten Ergebnissen?
Also zum einen, dieser Friedensnobelpreis war an Nadia Murad war stellvertretend für alle Jesiden und Jesiden, die sehr viel Leid über sich ergehen ließen. Gleichzeitig war dieser Preis, mit dem Friedensnobelpreis, wurde deutlich, wie friedliebend die Jesiden und Jesiden sind. Wenn wir Nadia Murad als Beispiel nehmen, aber Nadia Murad ist wirklich eine von vielen, haben wir in dieser Zeit, keine Jesidin ist auf die Gedanken gekommen, Rache zu verüben. Keine Jesidin ist auf die Idee gekommen, sich in eine Moschee in die Luft zu sprengen, weil es gegen unsere Glauben ist, weil es gegen unsere Überzeugung ist. Und trotz den Leid, den Sie vorhin beschrieben haben, hat Nadia Murad und viele von uns auch, insbesondere unsere Baba Sheikh, sich immer wieder für die Versöhnung ausgesprochen, für ein friedliches Zusammenleben ausgesprochen. Und dafür hat Nadia Murad diesen Preis bekommen, dafür haben die Jesiden diesen Preis bekommen. Ja, die Öffentlichkeit ist wieder darauf aufmerksam geworden, aber der Öffentlichkeit ist es leider entgangen, wofür Nadia Murad diesen Preis bekommen hat. Und das habe ich eben gerade versucht zu beschreiben. Mit diesem Nobelpreis ist leider auch nicht sichtbar geworden, warum es notwendig ist, warum es wichtig ist, dass die Menschen wieder im Irak ein würdiges Leben leben dürfen, warum Jesiden und Jesiden dort bleiben müssen, aber nicht nur als physisch, sondern auch geschichtlich, historisch, theologisch, warum sie dort in diesem Land bleiben müssen. Und ich muss es im Nachhinein leider sagen, dass dieser Friedensnobelpreis nicht den notwendigen Wirkung erzielt hat. Nämlich, wenn das so wäre, hätten wir unmittelbar nach der Friedensnobelpreisverleihung hätte die Weltgemeinschaft sich dafür eingesetzt, dass die Menschen dort in Shingal wieder in Würde leben dürfen.
Ja, Nadja Murad, sicherlich ein Vorbild dafür, wie wichtig Versöhnung ist als Grundlage überhaupt für menschliches Zusammenleben. Aber wichtig ist natürlich auch die Gerechtigkeitsfrage. Und da hat Nadja Murad die internationale Gemeinschaft auch ermahnt, nicht tatenlos zu bleiben. Und sie setzt sich für eine internationale Strafverfolgung der IS-Verbrechen ein. Da ist ja noch viel zu wenig geschehen. Wie wichtig ist Ihnen dieser Punkt?
Dieser Punkt ist, glaube ich, das Wichtigste unserer Arbeit. Denn es kann keine Versöhnung stattfinden ohne Gerechtigkeit. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, alle Wissenschaftler reden darüber, dass das, was passiert ist, eine Genozid war und ist, weil es ist immer noch am Laufen. Dass es geplant war, dass es systematisch war, dass es eine Befehlskette gab. Und es enttäuscht mich persönlich sehr, dass die internationale Gemeinschaft bis jetzt nichts unternommen hat, dass die Verbrecher verurteilt werden, aber nicht, weil sie sich irgendwo, was weiß ich, beteiligt haben oder Menschen getötet haben, sondern sie müssen verurteilt werden wegen Kriegsverbrechen, wegen Völkermord, wegen Verbrechen an Menschlichkeit müssen sie verurteilt werden. Und wir haben erwartet, dass es unmittelbar nach dem Sieg über den IS ein solches Gericht errichtet wird. Ob es jetzt in Europa stattfindet oder im Irak oder in Kurdistan oder wo auch immer. Es gibt ja nämlich Angebote aus dem Irak, aus Kurdistan, aus anderen Ländern, ein solches Gericht zu errichten. Sie müssen nur unterstützt werden. Sie müssen von Europäern unterstützt werden. Ich kann natürlich politisch mir die Bedenken der Europäer mir vorstellen. Aber es ist nicht menschlich, es ist nicht humanistisch. Wir erwarten oder ich erwarte zumindest mal von Europäern, von Amerikanern, dass möglichst bald ein solches Gericht errichtet wird. Im Übrigen, auch in Deutschland finden IS-Prozesse statt, aber nicht wegen Völkermorde, nicht wegen Genozide, nicht wegen Verbrechen an Menschen, Kriegsverbrechen, sondern sie werden verurteilt, weil sie illegal sich in Syrien aufgehalten haben. Manchmal. Ich möchte überspitzt so sagen. Und sie werden, das sind Menschen, die dort sind. Über 419 IS-Mitgliedern sind wieder in Deutschland. Das muss man sich über die Zunge zergehen lassen. Über 420 IS-Dschihadistinnen und Dschihadisten sind wieder in Deutschland unter uns. Ja, viele leben wieder unter uns. Und meine Erwartung, meine Hoffnung ist, dass wir alle achtsam sein sollten, dass wir dafür sensibilisiert werden, was diese Menschen alles getan haben, dass sie nicht nur einfach dort in diesem Land sich aufgehalten haben, um einfach mal einen Koran zu studieren. Sie waren dort, sie haben Menschen getötet, sie haben Menschen geköpft, sie haben Menschen geschlachtet. Das muss uns bewusst sein. Und ja, Gerechtigkeit ist die Basis der Versöhnung.
Also diese Gerechtigkeitsfrage und auch die Strafverfolgung ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Aufarbeitung dieser Verbrechen. Was könnte denn von Seiten, das als abschließende Frage der internationalen Gemeinschaft, noch Wichtiges passieren als Zeichen? Ich denke da zum Beispiel an wirtschaftliche Förderung.
Also die internationale Gemeinschaft hat 2014 gemeinsam eine Koalition gebildet, bestehend aus 35 Ländern. Und ihr Ziel war, den IS militärisch zu besiegen. Und das hat schnell geklappt. Die nächste Aufgabe der internationalen Gemeinschaft muss es nämlich sein, dass die Menschen, ich komme immer wieder zu dem zurück, was ich immer gesagt habe, ein würdiges Leben zu führen. Internationale Gemeinschaft kann dafür sorgen, dass das Leben der Minderheiten dort gesichert ist. Und ja, dass man sie auch wirtschaftlich fördert, dass sie von dem Leben, also von ihrer Arbeit leben können und in Würde leben können. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass die internationale Gemeinschaft nicht nur punktuell die IS bombardiert und sich zurückzieht, sondern dafür sorgt, dass diese Ideologie nicht verbreitet wird, dass diese Ideologie für immer ausgelöscht wird.
Herr Dr. Ortatsch, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Mit Irfan Ortatsch, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Jesiden in Deutschland, habe ich heute gesprochen über den Papstbesuch im Irak und all die Hoffnungen, die damit verbunden sind, damit Jesiden und andere Minderheiten, wie zum Beispiel auch die Christen, eine Zukunft im Land haben. Und vieles, Sie haben es in dem Gespräch erfahren, wird auch davon abhängen, dass die leidvolle Geschichte des Landes, dass die Verbrechen des islamischen Staats aufgearbeitet werden, damit Gerechtigkeit aufgerichtet wird als Basis für Versöhnung. Kirche in Not tut viel im Irak und über unsere Projekte können Sie sich im Internet unter www.kircheinnot.de informieren. Dort finden Sie auch Dossiers zur Lage der Religionsfreiheit im Land und zum Stand des Wiederaufbaus. Auch der Zentralrat der Jesiden tut auf diesem Feld viel. Auch hier können Sie sich im Internet informieren unter www.zentralrat-jesiden.com. Die Jesiden schreiben sich selbst ohne J und mit Z, also E-Z-I-D-E-N. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Fastensonntag. Ade aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.